Ich finde, der Karl von Krajec hat recht, wenn er am Ende vom Ersten Weltkrieg dichtet: Unser Land mit seiner Pracht, seiner Berge, Fluren, Hügel, sind die Zeugen deiner Macht, deiner Vatergüte Spuren. Alles in uns betet an. Großes hast du uns getan. Für mich drückt er zwei Punkte von Heimat aus. Das eine ist Schönheit, freuen wir uns dran. Und das zweite ist Bewahrung vom Weltkrieg. Beides ist ein Geschenk. Wir können es nicht machen. Und dann hänge ich noch an, was mich heute dankbar macht, hier in der Schweiz. Wir haben sehr viel Sicherheit. Also es geht nicht drunter und drüber mit der Währung, es geht nicht drunter und drüber mit der Gesetzgebung. Wir haben sehr gute Ausbildungs- und Berufsbildungsmöglichkeiten. Wenn ich vergleiche, in Amerika oder Kanada, da kann man locker Hunderttausende für die Ausbildung und Studium für ein Kind ausgeben. Wir haben ein gutes Schul- und Sozialsystem, ein sehr gutes Gesundheitswesen und Altersvorsorge. Wir wissen alle, es ist eins vom dürsten von der ganzen Welt, aber meistens funktioniert es. Wir haben geordnete Verhältnisse, Ausdruck dafür die SBB, wenn man mit Deutschland vergleicht oder Ähnliches. Wir haben wirklich Freiheit und Demokratie. Wir haben Rechtsschutz, auch wenn Trillene und Freikillene nicht immer im besten Licht dargestellt werden. Ich denke, weltweit beneidet viel uns, wo wir hier in der Schweiz wohnen können. Und ich lebe und wohne auch gern hier. Ich werde aber daran erinnern, wir zehren vom jüdisch-christlichen Erbe, der Sonntag. Bei den Babylonien hat es kein Sonntag gegeben. Die Menschenrechte, die gibt es nur im jüdisch-christlichen Raum. Familie als hohes Gut, Nächstenliebe, Verantwortung vor Gott, Taten von der Barmherzigkeit, Krankenwesen, Schulwesen. Ohne christliche Grundlage, jüdisch-christliche Grundlage, hätten wir das nicht. Aufklärung als Erklärung für das lange nie und nimmer. Ich kann nicht näher darauf eingehen. Aber vieles bei uns ist stabil. Heimat ist gut, das nächste Geschenk und dann menschliche Verantwortung, wo das alles gestaltet hat, tragen wir dem Sorge. Aber ist nicht unsere Heimat im Himmel, wenn wir Christen sie wenden? Unser Heimatrecht ist im Himmel, schrieb der Paulus. Sollen wir uns dann nicht einfach um christliche, geistliche Angelegenheiten kümmern? Und hat nicht Jesus selber auch gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt? Ich denke, einen ähnlichen Zwiespalt haben die Juden, die verbannten Juden in Babylon auch gehabt. Wir haben es gehört, der Jeremia schrieb den Brief, ganz kurz rief es in Erinnerung. Israel, kann ich da weiter drucken oder muss ich da noch? Ah, wunderbar, danke. Israel, also im Jahr 605, da haben Babylonier die Macht dort im Vorderen Orient übernommen, gegenüber den Ägyptern, die vorher dort Vorherrschaft hatten. Das hat bedingt, dass die Juden ein Tribut an sie zahlen müssen. Und 4 Jahre später ist es zum Aufstand nicht nur von Juda gekommen, sondern von der Region. Kann ich nicht auf Details eingehen. Aber der Joachim in der Allianz verweigert den Tributzahlungen. Und der Nebukadnezar hat sich das nicht bieten lassen. Er kommt zurück und führt Oberschicht von Jerusalem, es sind mehrere hundert gewesen, mit dem König nach Babylon ins Exil. Weist ihnen Land zu, das ist also eine Zwangsansiedlung, aber dort mit Bewegungsfreiheit. Und dort heißen jetzt die Propheten eine Stimmung an. Also Gottes Absicht ist, ihr werdet bald wieder zurückkommen ins verheißene Land, dort gilt euch der Segen vom Himmel. Und überhaupt hat die Jude beschäftigt, wenn wir an einem fremden Ort und nicht im verheißenen Land sind, können wir da überhaupt Gott ehren? Legt da Gott sein Segen auf uns in einem fremden Land, wo kein Mensch vom Umfeld Gott, unseren, der wahre Gott verehrt, wie sie glaubten? In dem Land hört Gott überhaupt ihre Gebet? Und da schrieb der Jeremia seinen Brief, tausende von Kilometern weg, eben von Anatot den Brief an sie. Zunächst gefällt mir, wie hellwach der Jeremia die Situation wahrnimmt. Der sagt nicht, das ist doch mir egal, die soll er machen, was sie will. Er sagt und stellt als erstes fest, so spricht der Herr. Also Gott hat auch in der Situation etwas zu sagen. Und was sagt er? Ich habe sie von Jerusalem wegbringen lassen. Gott will ihnen also sagen, wo sie daheim gewesen sind, haben sie nicht auf ihn gelost. Es hat erst eine schwere Erfahrung gebraucht, wo sie wachgerüttelt haben oder wo sie wachrüttelt. Und er sagt ihnen, auch dort in dem Schwere könnt ihr Gottes Güte erfahren. Für mich ist der Jeremia sehr ermutigend. Er wird dir Hoffnung machen, Zukunft ermöglichen, auch wenn er nicht nach dem Maul redet. Was sagt er? Baut Häuser, pflanzt Gärten, gründet Familien. Das heißt, akzeptiert eure Situation. Akzeptiert, dass ihr jetzt nicht im verheißenen Land und auch noch nicht im Himmel seid. Stellt euch darauf ein, dass es noch etwa 70 Jahre, also zwei Generationen kann gehen. Es geht nicht einfach ein oder zwei Jahre. Dort, wo ihr seid, müsst ihr leben, nicht mit angezogener Handbremse, sondern mit Vollgas und mit Volldampf. Glaubet nicht falsche Hoffnungen, idealistische Vorspiegelungen, wie es auch noch sein könnte. Stellt euch im Leben mit gesundem Realismus. So spielt das Leben. Dort seid ihr. Und dort segnet euch Gott. Fast würde ich sagen, Punkt. Oder Ausrufezeichen. Also sucht den Frieden dort und das Beste für die Stadt, wo ihr seid. Da zitiere: Müht euch um das Wohl der Stadt, in das ich euch verbannt habe. Und betet für sie zu Gott. Denn sein Wohl ist auch euer Wohl. Jeremia ist überzeugt. Stimmt du? Aha. Der Jeremia ist überzeugt, sie können die Herausforderungen nur schaffen, wenn sie von ganzem Herzen, also nicht mit angezogener Handbremse, sondern von ganzem Herzen sind, wo sie sind. So wie sie auch Gott suchen sollen, um ihn zu finden. So lange, bis man ihn gefunden hat. Aber das Ziel ist Wohlergehen. Ganzes Herz, mit ganzem Herzen beten und mit ganzem Herzen sich dort einsetzen. Denn was will Gott? Shalom. Gott wette Shalom, dass es ihnen und uns gut geht. Wir sollen das Leben haben unter dem zugewandten Blick von Gott, auch wenn wir durch schwere Zeiten gehen müssen. Und dann kommt ein sehr herausfordernder Satz. Betet für die Menschen und die Stadt. Herausfordernd, das ist einzigartig. Gibt es sonst im Alten Testament nirgends, wo man für andere beten sollte, also Menschen, wo andere Götter und andere Werte haben, wo sogar schuld sind, dass die Juden dort sind, wo sie jetzt sind. Und der Jeremia schrieb, betet für sie. Denn wenn es der Stadt gut geht, dann geht es auch euch gut. Ich beziehe das auf uns. Wenn es der Firma gut geht, dann haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anstellung, Arbeit und Lohn und Würde. Wenn es der Schule gut geht, dann haben unsere Kinder gute Ausbildungschancen. Wenn es dem Staat gut geht, dann kann er gute Rahmenbedingungen schaffen. Nicht nur für die SBB, auch für soziale Leistungen und so weiter. Aber das Geld wächst in Gottes Namen nicht auf den Bäumen. Das müssen wir uns erarbeiten. Ohne Arbeit und Wirtschaft keine Steuereinnahme. Ohne Kind keine Renten. Ohne Gemeinsinn keine Solidarität. Also Hauptsache stimmt für mich. Ist ein sehr kritisch zu hinterfragender Satz. Und dann sagt Jeremia, betet, betet. Er macht deutlich, mit einer verträumten Haltung von einer heilen Welt, mit einer verträumten Haltung von einem verheißenen Land in Israel, kann man keine Zukunft bauen, jetzt. Der Journalist und Schriftsteller Giuseppe Grazia, er wies darauf hin, dass Menge von den Influencer, Aktivisten und Idealisten unsere freie, aber fehlerhafte soziale Marktwirtschaft mit einem idealen Sozialismus vergleichen. Und da schneidet mir immer schlecht ab. Aber der real gelebte Sozialismus, der hat weder beim Sozialen, noch beim Umweltschutz, noch beim Wohlstand, noch in der demokratischen Freiheit eine bessere Bilanz als unsere westliche Welt. Die Bilanz von dort geht meist mit Unterdrückung, oft auch von Christen einher. Also wir müssen Gleiches mit Gleichem vergleichen. Ich meine deshalb, die zu unserem dreieinigen Gott beten, die sollen sich nicht von der Gesellschaft zurückziehen, sondern wie der Bonhoeffer sagt, beten, tun das Gerechten und warten auf Gottes Zeit. Das ist die christliche Existenz. Ähnlich sieht es auch der Paulus. Ihr dürft euch nicht von dieser Welt verabschieden und trennen. In dieser Welt müssen wir uns bewähren. So wie es die Sekretärin gemacht hat, offenbar hat sie vorher irgendwann einen Alpha-Kurs besucht. Doch ein Telefonanruf rein und der Anrufer sagt, darf ich bitte den Chef sprechen? Sie sei der Chef, da wett sie jemanden. Dann meint er, sagen Sie ihm, ich sei nicht da. Dann hebt sie ihm den Hörer an und sagt, sagen Sie es ihm selber. Der Chef hat dann gewusst, die lügt nicht, auch sonst nicht, der kann ihr vertrauen. Es ist weitergegangen, gut weitergegangen zwischen den zwei, so sagt man. Jetzt sind wir aber in einer großen Herausforderung in der Welt, wie damals die Juden in der Verbannung auch. Da sind immer wieder Propheten mit ihrer Heilsversprechen. Damals hat es geheißen, Gott wird euch bald zurückbringen nach ins verheißene Land. Bei uns tönt es auf der einen Seite im frommen Gewande. Wir wollen eine reine Gemeinde sein. Was kümmert uns die weltliche Anliegen, die Wirtschaft und Schule und Universitäten? Wir haben es gut für uns. Aber wie sagt Jesus? Ihr seid das Salz der Erde. Das muss Fleisch vor dem Verfuhlen beschützen. Aber dann gibt es auch säkulare Heilspropheten mit der Utopie von einer heilen Welt, wo angeblich alle gleich sind, anstatt dass sie uns helfen, mit den Unterschieden umzugehen. Sogar bei Mann und Frau und Menschen. Alle Kinder sind gleich begabt und so weiter. Auch alle Religionen sind gleich und dann wird auch alles gleich gemacht. Wir müssen auch alle gleich behandeln. Und dann gibt es noch die meinen, sie können die Welt retten, wenn es kein Kind mehr gibt. Oder die meinen, wir retten die Welt, wenn wir kein Fleisch mehr essen. Der Jeremia schreibt und beurteilt sie, ein bisschen am Ende vom Kapitel, die nehmen sich selber alle Freiheiten raus, die Propheten. und leben ziemlich zügellos auf Kosten von der anderen. Also an was erkennen wir falsche Propheten? Ich habe den Eindruck, ihnen geht es oft um den eigenen Vorteil, um das eigene Standing, um die eigene Macht und das Gefühl von der Macht, auch um Popularität. Der Jeremia dagegen, der hat gelitten, weil er nicht Mainstream war. Und Jesus, gleichsam der größere oder große Jeremia, er hat gesagt, an den Früchten werdet ihr den guten Baum erkennen. Wachset bei diesen Prophetien, wachset da Früchte von der Gottesliebe und von der Nächstenliebe? Wachset Früchte von der Barmherzigkeit und der gegenseitigen Achtung? Wachst Hoffnung und Wahrheit? Im Alltag muss sich die Echtheit von der Prophetie bewähren und zeigen. Wir brauchen gute Träume. Psycho-Onkologin Monika Renz, sie arbeitet im Kantonsspital in St. Gallen und sonst noch, hat das Buch mit dem vielsagenden Titel geschrieben: Meine Hoffnung lasse ich mir nicht nehmen. In dem erzählt sie von einem Herrn Fehr, der wegen akuter Leukämie und einer hochdosierten Chemotherapie war, aber nicht sterbend. Und der hat ihre folgenden Traum erzählt. Da war eine Schwelle, eine seltsame Schwelle gewesen, und er hat gemerkt, die Schwelle ist der Tod. Zunächst sieht er nur an die Schwelle ahne und ist gejagt von den Feinden. Feind vom Leben, wo ihm zugesetzt haben in der einen oder anderen Art. Und dann schrieb er, oder ja, sagt er, alle Peiniger meines Lebens kamen und gaben mir einen Hieb. Dann senkte sich die Schwelle. Und ich kam in einen heiligen Raum mit dem eigentümlichen Licht in der Mitte. Ich verstummte und sah zur Mitte hin. Die Peiniger waren vorbei. Wichtig war nur noch dieses Licht. Nun offenbarte sich die Mitte als ein Stuhl, einem Thron ähnlich. Ich wusste, ohne es zu sehen, dies ist der Thron Gottes. Gott hat mich zu sich gerufen. Er sagte mir, dass ich es gut gemacht habe. Ich wusste schlagartig, dass ich mich vor dem Tod nicht fürchten müsse. Damit war ich auch schon wieder hinter der Schwelle und erwachte. Was ist jetzt die Folge für den so sehr ängstlichen Herr Fehr? Seither hat er deutlich weniger Angst. Er strahlt Gelassenheit und Heiterkeit aus. Frohgemut ist er heimgegangen in seinen Alltag. Und dort hat sich das bewährt. Es heißt, er hat gern gegessen, hat gern musiziert, ist Velo gefahren, hat wichtige Gespräche geführt mit seinen erwachsenen Kind und hat dann gemeint, ich darf ihnen nochmals Vater sein und ihnen vom Leben und vom Sterben erzählen. Hoffnung aus einem Traum von einer inneren Gottesbegegnung, wie ich glaube, das ist von Gott geschenkt gewesen. Das ist echte Hoffnung, die lebensfähig macht im Alltag, wo Kraft gibt, sich am Leben zu stellen und Liebe stärkt. Liebe Gemeinde, wo ist jetzt unsere Heimat als Jesus-Leute? Ich glaube, wenn wir innerlich bei Gott Heimat haben, wenn wir in der Verbindung mit Christus leben, dann wird er uns Schritt für Schritt zeigen, wo wir uns zu investieren haben. In der Welt, in der Nachbarschaft, in der Ehe, wo auch immer. Konkrete Aufgabe zum Frieden der Stadt, von der Firma, von der Familie. Bettet für sie, schrieb der Jeremia, das gilt auch für uns. Gott wird uns dann Zukunft und Grund zur Hoffnung geben, im Leben und darüber aus. Lassen wir das wachsen. Amen.